Medizinrecht zum Feierabend. Der Talk am Kamin über die alltäglichen Rechtsfragen von Medizinern. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Medizin im Recht, Rohpeter, Schwinn und Damm Rechtsanwälte. Und jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
Dann Patienten wahrscheinlich konfrontieren, den sie sich aus dem Internet gezogen haben, weil was findest du denn im Internet? Im Internet findest du ja immer nur Katastrophe. Also ja. Ich habe irgendwie so Kribbeln hinterm Ohr, da steht ja nicht der Pickel, das interessiert ja keinen Menschen, sondern da steht dann Krebs hinterm Ohr, Tumor, keine Ahnung, was das Schlimmste. Und ich kann mir vorstellen, das macht echt keinen Spaß.
Ja, wo ich glaube, manchmal ist es ja auch, du findest ja für alles, also findest ja alles im Endeffekt, irgendwie das Positive wie auch das Negative. Ja. So der sagt irgendwie, ich will nichts haben, der konzentriert sich auf die Dinge irgendwie, ja, das ist nur irgendwie gereizte Haut und wer weiß, ob es das wirklich ist.
Aber der würde ja nicht suchen.
Ja, natürlich.
Also das ist ja wie bei uns auch. Also wenn du den Mandanten hast, der in Sorge zu dir kommt, dass die Welt untergehen könnte, wenn er sich um bestimmte Dinge nicht kümmert. Der hat sich vorher informiert, der hat sich meinetwegen angeguckt, keine Ahnung, wir hatten immer im letzten Mal über diesen Kaufvertragsthema gesprochen, der hat sich da die schlimmsten Verästelungen, wohin ein Verfahren führen könnte, sich Gedanken gemacht. Wenn der dann zu uns kommt, den musste er praktisch erstmal beruhigen und sagen, so schlimm ist es Gott sei Dank auch nicht. Also wenn ja alles nur Katastrophe wäre, dann würde ja mancher Beruf auch keinen Spaß machen.
Ja, richtig.
Aber das ist so, wo ich dann denke, da hilft manchmal, wenn man einfach so ein bisschen versucht, das erstmal zu objektivieren und so sacken zu lassen und zu gucken, ja, was ist denn jetzt wirklich los? Und das ist in diesen Kaufprozessen beispielsweise ist ja immer so, wenn Investoren aufschlagen. Also wir hatten ja über Investoren schon mal gesprochen, wir hatten über Kaufverträge schon mal gesprochen. Und wenn Investoren kommen, die gehen halt generalstabsmäßig vor. Ja, das kann man ja als Jurist schon mal gar nicht, kann man denen ja nicht vorwerfen, aber der Prozess ist einfach gefühlt viel komplexer, als er meinetwegen ist, wenn der Kumpel um die Ecke kommt, der jetzt die Praxis seinem Sohn sozusagen angedeihen lässt und das läuft so mit Handschlag, praktisch auf dem Niveau irgendwie sowas. Und da muss man ja einfach gucken, ja, wie sehen die Prozesse aus, wie umfangreich sind die, warum sind die Prozesse auch so? Und das wäre so aus meiner Sicht etwas, wo man einfach ein bisschen objektiv mal und entspannt mal drüber sprechen kann.
Ich hatte ja, als wir uns über das Thema Bewertungskriterien oder Bewertung der Praxis drüber unterhalten, hast du das ja schon mal angedeutet, dass das ja auch manchmal durchaus ein halbes Jahr dauern kann, so ein Prozess zwischen ich bin mir handelseinig und irgendwie ich kann jetzt wirklich loslegen. Und das finde ich ja schon spannend, warum das am Ende so ist. Ist das bei allen so? Also grundsätzlich, ist das ein grundsätzliches Thema, weil du gerade das Thema Investoren angesprochen hast? Oder ist das auch, wenn der Kumpel vorbeikommt, ist der Prozess dann genauso lang an der Stelle?
Ja, der Prozess ist deswegen teilweise unterschiedlich, weil es unterschiedliche Typen sind mit unterschiedlichen Zielsetzungen. Also ich sage jetzt mal, wenn der Kumpel um die Ecke kommt, der ist ja selber dann Arzt. Mhm. Ja, sonst würde er ja nicht kommen und eine Praxis übernehmen. Wir hatten ja drüber gesprochen, dass normale Menschen gar keine Praxis übernehmen, sondern es muss ja dann Arzt sein. Das heißt, der Kumpel überlegt sich eigentlich eins, ich gucke mir mal die Praxis an, ob sie zu dem, was ich kann, passt.
Ja.
Und guck mir dann an, was finde ich denn in der Praxis vor? Kann ich damit arbeiten? Kann ich damit umgehen? Was kostet mich der Spaß? Was sind für wirtschaftliche Zahlen damit möglich? Und in letzter Konsequenz überlege ich einfach sozusagen als Arzt, kann ich das mit der Praxis erwirtschaften, was ich kann und kann ich damit Geld verdienen? Das ist die Überlegung. Dementsprechend, wenn ich als Arzt in eine Praxis gehe und mir Gedanken mache, wie bewerte ich die denn? Was prüfe ich denn dort alles? Mache ich das nur unter dem Fokus, kann ich damit weiterarbeiten? Also ich mache mal ein Beispiel jetzt aus dem zahnärztlichen Bereich. Wenn ich in eine Zahnarztpraxis reingehe, ist die wichtigste Frage, kriege ich demnächst Theater als Übernehmer mit einem Gesundheitsamt oder einem Bauamt, dass ich in diesen Räumlichkeiten nicht weiterarbeiten kann. Das ist natürlich eine essentielle Information. Ansonsten weiß ich ganz genau, ja, der Behandlungseinheit sieht gut aus, damit kann ich weiterarbeiten oder muss ich die morgen austauschen? Wie sieht's mit dem Röntgen aus? Ist die Strahlenbelastung so, dass ich besser keinen Mitarbeiter mehr in diesen Raum reinlasse oder ist das alles vertretbar? Das ist das, was ich mir als junger Arzt überprüfe. Und wenn ich im Prinzip, sagen wir mal, diese Kernfunktionen sichergestellt habe und habe mir die angeguckt, dann ist der Rest eigentlich nur noch die Frage, ich gucke mal in die BWA rein, in die Gewinn- und Verlustrechnung, ob die wirtschaftlichen Zahlen zum Preis dann letztlich stimmen. Aber ich muss mir um mehr Details ja gar keine Gedanken machen. Das sieht schon ganz anders aus, wenn ich als Investor in eine Praxis gehe, wo ich ja selber nicht den Job des Arztes, des Zahnarztes übernehmen kann, sondern ich muss ja mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Hm. Ich muss mir also Gedanken machen, ist das fortführungsfähig? Finde ich einen jungen Arzt, den ich hinsetzen kann, der meinetwegen den älteren Arzt in Zukunft irgendwann mal ersetzt? Und im Zweifelsfall hätte ich es eigentlich am liebsten, dass die Praxis, die ich jetzt für viel Geld vielleicht kaufe, dass die einfach so weiterarbeitet wie in der Vergangenheit. Dass ich einfach sagen kann, okay, ich ändere am besten erstmal gar nichts, höchstens zum Besseren, aber bloß nicht zum Schlechteren.
Ja.
Und das ist eigentlich die Überlegung, die da ist. Das heißt, als Investor muss ich eigentlich viel intensiver prüfen, weil ich einfach, ich will ja nicht die Grundlage für meine Arbeit, sondern das, was ich kaufe, ist die Voraussetzung dafür, dass ich überhaupt einen Cent verdiene. Und dementsprechend muss ich als Investor ganz anders reingehen, mal abgesehen davon, dass wenn ich als junger Arzt reingehe und ich habe meinetwegen was nicht geprüft und es kostet mich Geld, ist es mein Geld. Das
ist mein Geld, ja, genau. Und
wenn ich als Geschäftsführer etwas nicht ordentlich geprüft habe, dann sagt hinterher mein Eigentümer, sagt zu mir, wieso haben Sie es denn nicht ordentlich geprüft? Ihr Job ist es doch nur ordentlich zu prüfen. Also von daher ist auch sozusagen der Druck ist ein anderer. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, für den potenziellen Unternehmer, es ist ja sein eigenes Geld, das ist der größte Druck. Aber jetzt mal unterstellt, es sind nicht katastrophale Fehler, die man gemacht hat, ist es ja in letzter Phase, ist es eine graduelle Frage, die im Raum steht. Und bei einem Geschäftsführer, wenn der vielleicht eh auf der Abschlussliste ist und der Unternehmer stellt fest, na, der hat seinen Job nicht ordentlich gemacht, dann ist der vielleicht dann weg vom Fenster. Ja. Also von daher muss man da einfach sagen, ist ein unterschiedlicher Grad und das wirkt halt auf diesen Prozess, strahlt das praktisch aus, weil man einfach sagen muss, je nachdem, wie umfangreich so eine Prüfung stattfindet, was für Unterlagen herangezogen werden, wie intensiv man dann auch das Ganze durchleuchtet, davon hängt ganz viel ab, wie lange auch dieser Prozess dauert.
Aber dann sind ja die Investoren, habe ich gerade so dieses Bild, und das hast du das eine Mal auch angedeutet, als wir uns über ein anderes Thema unterhalten haben, dann sind ja aber auch im Grunde genommen, unter diesem Gesichtspunkt, ne, sind ja im Grunde genommen auch Investoren nicht nur diese klassischen Finanzinvestoren, sondern wenn ich mir das vorstelle, wenn eine Kommune zum Beispiel sagt, ich kaufe eine Praxis, dann sind die ja auch im Grunde genommen als Investor zu sehen in dieser, ich sag mal, Konstellation.
Die Kommune hat nur einen riesengroßen Nachteil. Die Kommune ist natürlich immer örtlich gebunden. Das heißt, ein Investor, der meinetwegen feststellt im Rahmen eines Prüfungsprozesses, hier gibt es doch so große Probleme, dass ich eventuell die Finger davon lassen kann. Ist das eine Entscheidung, wo der Investor, weil Geld ja Gott sei Dank recht mobil ist, dann eben woanders hingehen kann? Die Kommune nicht.
Ja,
okay. Also die Kommune mit anderen Worten, die stellt einfach fest, die übernehmen ja eine Praxis nicht, weil sie Lust haben, Medizin zu machen. Das muss man in letzter Konsequenz sagen, sondern sie stellen einfach fest, wenn wir in dieser Kommune keinen Arzt haben werden, dann werden künftig die Bevölkerung, wird nicht adäquat versorgt werden. Oder wenn ich meinetwegen auch sage, wer kommt denn, wer lässt denn sich jetzt als Einwohner in so einer Kommune nieder, wenn kein Arzt da ist, dann wird man vielleicht als Kommune feststellen, habe ich irgendwann ein Altersthema, weil die Älteren können vielleicht nicht mehr weggehen, müssen aber weggehen, weil es keinen Arzt mehr gibt. Die Jüngeren lassen sich gar nicht erst dort nieder, weil sie sagen, ich habe ja noch nicht mal die Basisversorgung. Also mit anderen Worten, die Kommune hat ein anderes Selbstverständnis. Das heißt, das wäre schön, wenn die im Rahmen des Prüfverfahrens was rauskriegen, aber wenn die rauskriegen, an der einen oder anderen Stelle funktioniert es nicht, haben sie ja trotzdem keine Wahl. Sie müssen ja trotzdem irgendwie zusehen, dass die ärztliche Versorgung weitergeht. Also von daher ist da, ich sag mal so, man ist auch gut beraten als Kommune, bestimmte Dinge sich anzugucken, aber auch hier, ich bin ja letztlich getrieben vom Ergebnis. Ich muss die ärztliche Versorgung sicherstellen. Dementsprechend bringt es gar nichts, über Details sich Gedanken zu machen, sondern ich muss mir eher Gedanken machen, ja, wer ersetzt denn hinterher den Abgeber? Wie stelle ich denn sicher, dass da jemand tätig wird? Und dann wird man sagen, ja, wenn meinetwegen nicht investiert wurde in die Praxis, dann muss ich in letzter Konsequenz als Kommune das Geld auch noch in die Hand nehmen, die Praxis hübsch zu machen. Andere Voraussetzungen da.
Ja, genau. Also grundsätzlich bin ich da bei dir. Und gleichzeitig ist ja die Frage, prüfen werden die ja trotzdem aller Wahrscheinlichkeit nach alles, was irgendwie zur Verfügung steht. Was sind denn so Dinge, die ich klassisch mir von der Praxis angucke, also was für Unterlagen gucken die sich dann an? Also insbesondere so die eher vielleicht investitionsorientierten, sage ich jetzt einfach mal.
Ja, ich sag mal so, also gut beraten ist es, wenn man natürlich irgendwie mal ein Inventarverzeichnis hat, dass man einfach weiß, was ist überhaupt in der Praxis drin. Das ist natürlich jetzt, wenn ich Psychotherapeut bin, ist das signifikant weniger als
eine
als
Radiologe. Sofa halt, ne?
Da muss man einfach sagen, es sind einfach völlig unterschiedliche Voraussetzungen, je nachdem, was ich für eine Fachrichtung da vor mir habe. Aber nichtsdestotrotz, selbst beim Psychotherapeuten werde ich trotzdem vielleicht ein Interesse haben, dass der Standort sicher ist. Je nachdem, wie die Immobiliensituation ist, wer jetzt jetzt doof, wenn man neue Räumlichkeiten sich gleich suchen muss. Also von daher gibt dann auch zulassungsrechtliche Überlegungen, dass diese Verlegungsthematik im Rahmen der Übernahme nicht so eine ganz glückliche Geschichte ist. Mhm. Da gibt es Zulassungsausschüsse, die sehr restriktiv sind, die eine Verlegung gar nicht gerne sehen. Und dann gibt es welche, die da, ich sag mal, innerhalb der Kommune ganz entspannt sind. Das muss man sich dann auch angucken. Aber da hat man auch als Psychotherapeut ein Interesse dran. Aber natürlich, je investitionsstärker Praxen sind, desto mehr muss ich mir dieses Inventarverzeichnis angucken. Je mehr Geld ich auch für das Inventar haben will, desto mehr muss ich mir auch angucken. Und das ist so ein Klassiker, den man im Auge haben muss. Und da muss man halt auch einfach mal sagen, ja, was machen die meisten Ärzte? Die holen dann das Abschreibungsverzeichnis des Steuerberaters um die Ecke. Und da passiert eigentlich eins, dass man einfach sagen muss, was steht im Abschreibungsverzeichnis drin? Das ist ja so ein steuerliches Ding, was die meisten Unternehmer sich ja zumindest mal im ärztlichen Bereich oder im freiberuflichen Bereich gar nicht groß angucken. Es sei denn, ich brauch's mal, weil da stehen halt irgendwelche Karteileichen teilweise auch drin. Ja, da ist meinetwegen der Computer drin, der vor 10 Jahren angeschafft wurde. Wir wissen alle, den kann es noch geben, den muss aber nicht mehr unbedingt geben. Und man hat ihn nicht rausgenommen, man hat dem Steuerberater nie Bescheid gesagt, dass es den schon längst nicht mehr gibt.
Nein, dann steht er mit einem Euro noch irgendwo drin.
Ganz genau. Und das ist so, wo man einfach sagen muss, aus Verkäufersicht, ein bereinigtes Inventarverzeichnis, wo nur noch das ist, was wirklich in der Praxis gibt, ist gut. Und wenn die Stereoanlage, die vielleicht den Weg nach Hause schon gefunden hat, dort drin ist, sollte man mal überlegen, ob man das wirklich jemanden so aufs Auge drücken will. Also von daher, das einfach mal sauber machen, ist eine ganz wesentliche Voraussetzung aus Verkäufersicht. Und der Käufer umgekehrt kriegt dann die Info, was gehört denn eigentlich dazu. Dann haben wir natürlich, was auch wichtig ist, dass man einfach sagt, ich habe eine Übersicht über Dauerschuldverhältnisse. Also der Klassiker ist der Mietvertrag, habe ich ja schon eben erwähnt, dass ich einfach den Mietvertrag auch dem Käufer gebe, dass der reingucken kann, ja, wie sieht denn das aus? Steht da Staffelmiete drin? Steht da Inflationsgeschichten irgendwie drin? Das ist ja momentan ganz interessant. Also ich weiß, irgendwie in meiner bisherigen Zeit spielt es keine Rolle und in den letzten 2 Jahren war das auf einmal ein ganz, ganz großes Thema, weil natürlich die Inflation da ist, wo sie nun mal war. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das ist so ein Aspekt, den muss man sich angucken und muss eben gucken, kann ich damit leben? Was erwartet mich dort? Weil sonst gucke ich mir die Zahlen der Vergangenheit an und ich sag mal so, die Arztpraxis hat ja meistens nicht ganz aktuelle Zahlen, sondern die sind immer so ein bisschen, so ein halbes Jahr bis Jahr gerne auch zurückhängt, dass man da betriebswirtschaftliche Zahlen hat. Und dann steht vielleicht die höhere Miete noch gar nicht drin. Und da muss man sich das angucken. Oder auch die Frage, ja, muss der Vermieter denn eigentlich einen Nachfolger überhaupt akzeptieren oder nicht? Manchmal steht dazu was drin, manchmal nicht. Ja. Rückbauverpflichtung, auch sowas steht da gerne drin. Muss ich meinetwegen hinterher aus der einen Praxis wieder 2 Mietwohnungen praktisch machen? Auch das kann man dann da finden. Also das sollte man sich auf jeden Fall mal angucken.
Und ich glaube, das ist auch gar nicht so trivial, ne? Also gerade dieses Thema Rückbau zum Beispiel, wenn ich mir das so vorstelle, da kann ja durchaus auch nochmal einen Batzen an Geld am Ende hinten dran hängen.
Also wir hatten jetzt neulich das Vergnügen, dass tatsächlich eine Arztpraxis war aus 2 Wohnungen entstanden und im Rahmen des Auseinandergehens musste die Elektronik neu verkabelt werden. Kosten im ganzen Haus war, also Mehrfamilienhaus, weil das ja dann aufgrund von neuen Regularien nicht ganz so einfach ist. Ich schließe nicht einfach sozusagen die Kabel jetzt neu an und hänge da irgendwie einen neuen Zähler dran, sondern ich musste im Prinzip das ganze Haus neu verkabeln. Ah, sollte der Spaß über 40.000 Euro kosten. Nur für die Elektronik. Ja. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das muss man sich gut im Vorfeld überlegen, weil ansonsten übernehme ich eine Praxis. Nach 2 Jahren will ich aus dieser Praxis rausgehen, weil ich meinetwegen einen Kollegen gefunden habe, mit dem ich was zusammen machen will und stelle dann fest, ja bitte bauen Sie mal alles zurück. Ja, das ist in der Kostenkalkulation dann eventuell nicht mehr drin. Ja, und das sind so Geschichten, lohnt sich im Vorfeld Gedanken zu machen. Ein bisschen könnte man jetzt sagen, banaler ist es mit den Arbeitsverhältnissen. Da stellt man häufig fest, da gibt es Arbeitsverträge, also der Klassiker, Ausbildungsverhältnis in irgendwie 98 begonnen. Das ist der einzige Arbeitsvertrag, den es gibt. Weiß man ganz genau. Ja, wenn der Arbeitsvertrag vorgelegt wird, gibt es scheinbar diese Mitarbeiterin noch. Und man guckt dann so in die Listen, wo irgendwie die Löhne dann irgendwie drinstehen. Und die werden ja dann anonymisiert. Das heißt, man hat meinetwegen vom Vornamen nur den Buchstaben, vom Nachnamen den Buchstaben und guckt irgendwie so und denkt so, passt keiner dazu. Gar keiner passt irgendwie zu diesen Geschichten. Und dann stellt man fest, ja, der geheiratet zwischendrin.
Ja, ja, genau.
3 Kinder gekriegt, in Elternzeit gewesen, in Teilzeit wiedergekommen, aufgestockt, abgestockt, irgendwas, also hin und her Verhältnis verändert. Es passt auf jeden Fall nicht zum Ausbildungsverhältnis, weil allein die Vergütung würde nicht
stimmen. Ja, genau.
Ja, in D-Mark noch. Ja, also und das ist so ein gutes Momentum, wo man eben auch als Verkäufer sagen muss, macht eigentlich Sinn, auch aktuelle Daten zu den Arbeitsverhältnissen irgendwo mal zu erfassen. Und je nachdem, wie gut die Lohnjournale sind, steht da manches drin oder eben auch nicht. Und da kann man so Basisdaten, kann man ja vielleicht mal in einen neuen Arbeitsvertrag reinfließen lassen. Wenn man immer Urlaubsgeld gezahlt hat, warum denn auch nicht dem Mitarbeiter das dann mal schriftlich geben? Kommt man eh nicht mehr drum herum.
Ja, ja, klar.
Und das ist so eine Geschichte, die man vorlegen kann.
Also kann ich aber auch an solchen Geschichten, habe ich gerade so das Bild, kann ich auch so ein bisschen ablesen, wie gut mein potenzieller Verkäufer mit solchen, der Pflege solcher Vertragswerke ist? Wie ist denn da deine Erfahrung?
Also ich bin da tatsächlich total ambivalent, weil man könnte natürlich sagen, wenn ich in 98 ein Ausbildungsverhältnis begründet habe und die Mitarbeiterin habe ich geschafft, bis 2023 zu halten, ohne dass wir nochmal einen schriftlichen Vertrag machen müssten. Also da bin ich dann doch auch zu viel Mensch und zu wenig Jurist. Dann spricht schon ziemlich viel dafür, dass man irgendwie scheinbar ein ordentliches Verhältnis geschafft hat zu etablieren. Vielleicht ist das sogar noch wichtiger, als dass man immer aktuelle Arbeitsverträge hat. Wenn ich natürlich sozusagen da den Eindruck habe, ja, das ist irgendwie alles so halbseiden gemacht worden. Also mein Klassiker ist eigentlich im Übernahmeprozess, dann ist den Mitarbeitern ist immer mal so Bargeld gegeben worden. Also ein Umschlag, so vielen Dank für Ihre gute Mitarbeit. Das findet sich natürlich dann in keinen Zahlen. Ob das steuerlich in Ordnung ist, das lassen wir jetzt mal alles außen vor. Aber das ist so. Und die Mitarbeiter haben sich dran gewöhnt. Also zu Weihnachten gibt es halt kein Weihnachtsgeld auf dem Konto, sondern es ist so ein Umschlag, wird zugesteckt. Ja, brutto für netto. Und da haben die sich dran gewöhnt. Wenn ich dann dem Käufer sage, passen Sie auf, Sie müssen demnächst den Umschlag machen, wird der ein oder andere sagen, ja, steuerlich finde ich das aber nicht so ganz in Ordnung und wird da ein Problem mitkriegen. Ja, eventuell räume ich vorher mal auf und sage zu den Mitarbeitern, pass auf, ich habe euch irgendwie 500 Euro im Umschlag gegeben, demnächst machen wir das lieber ganz offiziell über die Abrechnung, dann wird man vielleicht feststellen, dass der Steuereffekt gar nicht so ganz gigantisch ist, weil der Unternehmer spart ja auch ein bisschen Steuern, daher kann man gucken, ob das sinnvoll ist, erlaubt ist es jedenfalls nicht und dann bereinigt man das Ganze, also insofern ist das so was man in Ordnung bringen muss. Aber eins ist klar, wenn ich die 500 Euro nicht irgendwo den Mitarbeitern zukommen lasse, habe ich frustrierte Mitarbeiter beim Käufer. Ja, und das will man ja nicht. Also, sondern auch der Käufer hat ja ein Interesse daran, dass die Motivation der Mitarbeiter eher besser, auf keinen Fall schlechter wird. Das ist ja die Zielsetzung.
Das heißt aber, wenn ich mir das alles anhöre, was da auf der einen Seite geprüft wird, was da zu entscheiden gilt, und dann gibt es ja auch noch so eine Verhandlungsphase am Ende. Ja. Gib mir mal so eine Zeiteinschätzung, wie lange dauert denn, also so ein gesamter Verkaufs- oder Kaufsprozess?
Also tatsächlich hängt ganz viel davon ab, wie klar man auch in der eigenen Kommunikation mit dem Käufer und Verkäufer untereinander sind. Also wenn im Prinzip relativ klar ist, was der Kaufpreis ist, die Praxis vielleicht bekannt ist. Also wir hatten ja schon öfters drüber gesprochen, dass meinetwegen, ich habe den vorher schon beschäftigt, der war Weiterbildungsassistent, der kennt alle. Dann brauche ich mir natürlich über diese Fragen kaum Gedanken zu machen. Der hat das aus eigener Wahrnehmung alles erfahren. Dann kriegst du so einen Prozess auch, ich sage jetzt mal, in einem Monat abgeschlossen. Dass du einfach sagst, okay, dann machen wir den Kaufvertrag auf Basis von getroffenen Einigungen, die sind relativ klar. Dann zieht man das an der einen oder anderen Stelle klar. Man schafft die Anlagen ran. Das ist manchmal auch nicht so banal. Also zum Beispiel bei Dauerschuldverhältnissen fängt es schon an. Es gibt Ärzte, die perfekt organisiert sind und die ziehen einfach so einen Ordner raus. Da sind alle Dauerschuldverhältnisse drin. Der andere sagt, da müssen wir beim Steuerberater anrufen. Dann ruft man beim Steuerberater an. Dann sagt der Steuerberater, ja, ich hätte jetzt hier den Mietvertrag. Ja, und was ist jetzt mit den anderen Verträgen? Ja, da buche ich ja nur. Also ich kriege eine Rechnung, beispielsweise vom Lesezirkel kriegt der Steuerberater eine Rechnung, da braucht er keinen Vertrag kriegen, das wird er auch nie anfordern. Ja, also von daher, der hat dann manchmal das gar nicht. Und dann fängt man erst an, die Unterlagen zusammenzusuchen. Das kann man dann auf den Monat gerne oben drauf rechnen, weil das kostet einfach Zeit. Wenn ich Prozesse habe mit Investoren, mit vielen unterschiedlichen Neudeutsch-Calls, wo irgendwie bestimmte Dinge dann abgestimmt werden müssen, dann kann sich so ein Prozess auch gerne bis zu einem halben Jahr hinziehen. Okay. Aber so zwischen einem Monat und sechs Monate sollte man dafür schon einplanen. Und wenn man dem Anwalt irgendwie nochmal irgendwie mehr als eine Woche Zeit gibt, ist der sicherlich auch nicht traurig darüber, wenn er es dann so einen Vertrag aufsetzen muss. Und das muss ich ja im Prinzip vor die Phase des Zulassungsausschusses im Idealfall rechnen. Ich kann das, wenn es eilig ist, also ich sage jetzt mal so, schlimmste Fall ist irgendwie, ein Arzt ist krank oder noch schlimmer, ist verstorben, dann kann man diese Prozesse überlappen sich dann ja auch. Also dass man sagt irgendwie, da gehen wir schon ins Nachbesetzungsverfahren rein, also dieser Zulassungsverfahren startet schon und parallel finden die Verhandlungen statt, dann reduziert sich sozusagen diese sechs Monate plus sechs Monate Umsetzung auf vielleicht neun Monate oder acht Monate, vielleicht auch mal sechs Monate. Aber das ist jetzt nichts, was ich jetzt, du hast ja gefragt, was man einplanen kann, das will ich nicht einplanen.
Ja, das ist nicht der Regelfall, das ergibt sich quasi. Dann halt. Aber du hast gerade ein Stichwort gesagt und das ist ja was ich jetzt so als gemeiner Patient in Anführungsstrichen ja so gar nicht mitbekomme. Also sowas wie die Verhandlung über den Kaufpreis, das kann ich ja als unternehmerisch Denkender mir, das kann ich mir zusammenreimen. Ja. Dass ich Dinge prüfen muss, dass es eine Zeit dauert, dass ich verhandle und so weiter und so fort. Und dann gibt's ja aber genau diesen Prozess mit der Zulassung. Das ist ja für jemanden, der überhaupt gar nicht im Thema steckt, irgendwie ja so ein gefühlt böhmische Dörfer. Ja. Wie funktioniert das denn eigentlich?
Na, es gibt unterschiedliche Wege. Also wenn ich die Zulassung brauche, jetzt also bei Zahnärzten zum Beispiel ist das gar kein Thema, kann ich auch eine neue Zulassung einfach beantragen, weil die sind halt nicht begrenzt. In den Bereichen, wo sie begrenzt sind, muss ich halt parallel zur Übernahme der Praxis, muss ich im Prinzip diese Zulassung irgendwie übertragen und die ist kein verkaufbarer Gegenstand. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, da mache ich einen Vertrag drüber und schreibe dem Zulassungsausschuss bitte hier sozusagen jetzt mal offiziell abfertigen, sondern ich muss einen Prozess lostreten, der im längsten Fall, das ist der normale Weg, beantrage ich beim Zulassungsausschuss, dass ich überhaupt ausschreiben darf, dass meine Praxis sozusagen auf den Markt kommt.
Also schon bevor ich in irgendwelche Verhandlungen gehe.
Ja, so ist der Gedanke des Gesetzgebers. In der Praxis sieht es manchmal anders aus. Mhm. Also da verhandelt man schon vorher und sieht zu, dass man schon vorher Verträge macht. Aber man weiß immer, hinterher kommt das Verfahren. Und da muss erstmal der Sitz ausgeschrieben werden. Und wenn ich ausschreibe, das mache ich ja deswegen, damit ich einer Vielzahl von Menschen sage, hier gibt's einen Vertragsarztsitz, bitte bewerbt euch doch drauf, wenn ihr Interesse daran habt. Mhm. Das heißt mit anderen Worten, es gibt dann, wenn das Ganze jetzt vom Zulassungsausschuss genehmigt wird, wird es eben offiziell ausgeschrieben, teilweise im Internet, teilweise in den Ärzteblättern. Dann steht dann eben drin, Vertragsarztsitz für innere Medizin, irgendwie ausgeschrieben, Bewerbung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und dann muss der Antrag an den Zulassungsausschuss von allen Interessenten gestellt werden, dass sie diesen Sitz übernehmen können. Und dann sagt der Zulassungsausschuss, ja okay, hier gibt's drei Kandidaten, wir suchen uns den geeignetsten Kandidaten aus.
Ah, okay.
Und die Einflussnahmemöglichkeit hier des Verkäufers ist da. Es gibt also Möglichkeiten, dass der einen Einfluss nehmen kann, aber er entscheidet es nicht allein. Hm. Weil sonst könnte ich ja doch sagen, ich mache wie eine Art Verkauf, so nach dem Motto, der hat sich jetzt verpflichtet, darauf hinzuwirken. Er kann mitwirken, aber er kann, wenn der Zulassungsausschuss sagt, ja, ist schön, was du willst, wir nehmen aber wen anderen, gibt es bestimmte Spielregeln, dass zum Beispiel, wenn alle bereit sind, den Verkehrswert zu zahlen, dieser Praxis, ja, wir hatten ja mal über Werte gesprochen, da spielt er dann auf einmal eine Rolle. Okay. Ja, das ist sozusagen ein Wert, der ja objektiv ermittelt wird, nicht ein Marktwert, sondern ein Verkehrswert. Und da müssen sozusagen alle Kandidaten bereit sein. Und wenn du drei Kandidaten hast, die sagen alle, ja, was ist denn der Verkehrswert? Und alle sind bereit, diesen Verkehrswert zu zahlen. Dann sagt der Zulassungsausschuss, wunderbar, dann ist der Verkäufer aus dem Spiel. Der kriegt ja auf jeden Fall seinen Verkehrswert. Okay. Mehr hat er nicht.
Okay.
Er kann sich nicht aussuchen, wer sein Nachfolger wird, sondern er kriegt seinen Verkehrswert. Und dann sagt der Zulassungsausschuss, ja, gucken wir uns an, wer ist denn am qualifiziertesten, wer hat die beste Eignung, wer passt am besten zu dem, was der Abgeber gemacht hat, damit die Patienten auch weiter so versorgt werden, wie sie in der Vergangenheit versorgt wurden, und sucht sich dann Nachfolger aus.
Ja.
Und das bedeutet, du gehst zweimal zum Zulassungsausschuss. Der Verkäufer geht einmal hin, damit überhaupt ausgeschrieben wird, und der Käufer geht hin, damit er dann möglichst die Zulassung kriegen kann.
Ja,
und dieses Verfahren dauert zwischen 6 und 9 Monaten.
Aber das ist ja schon auch krass. Also war mir gar nicht so bewusst, deswegen sage ich ja, ne? So, man hat ja gar keinen Einblick davon außen, dass es am Ende des Tages, auch und da bin ich wieder an einem Punkt, ich habe das mal gesagt, am Ende geht es doch um den Patienten, sollte es um den Patienten gehen, um Gesundheit gehen. Und da gibt's irgendwie, ja, ich kann das schon nachvollziehen, wenn eine KV sagt, okay, da ist vielleicht ein Arzt, der besser geeignet ist, diese Leistung zu erbringen, dann kann ich das ein Stück weit nachvollziehen. Aber trotzdem ist es doch am Ende, wenn ich als Verkäufer eine Praxis habe, ich habe eine gute Verbindung zu meinen Patienten und ich gucke mir die Nasen an, die quasi meine Praxis kaufen wollen. Und ich habe das Gefühl, Nase A ist der beste für meine Patienten, weil empathisch, weil was auch immer da gefordert ist, und aber rein von den Formalien her ist jemand anders vorne, weil er vielleicht irgendwie die Leistung auf dem Papier besser erbringen kann, dann ist das doch wieder, auch da wieder komisch zumindest.
Ja, aber tatsächlich ist die Überlegung des Gesetzgebers ist ja genau das, was du sagst. Insofern widerspricht es ein bisschen. Wenn ich den höchstqualifiziertesten als Zulassungsausschuss nehme, ist die Unterstellung natürlich naheliegend, dass der Höchstqualifizierte die beste Medizin erbringt. Mhm. Aus Sicht des Patienten objektiv das Beste.
Mhm.
Dass das manchmal graduell nicht passt, weil man vielleicht sagt, ja, ob der Uniprofessor tatsächlich für die ärztliche Versorgung im ambulanten Bereich immer der Beste ist, nur weil er die beste Medizin auf dem Papier sozusagen abbilden kann, ist eine ganz andere Frage. Aber der Gedanke ist erstmal nicht ganz fernliegend, dass man sagt, der die meisten Qualifikationen mitbringt, ist der am besten für die Patientenversorgung ist, der ist jetzt nicht so ganz fernliegend. Aber darauf muss man sich vom Verfahren her einstellen, und tatsächlich gibt es dafür auch keine perfekte Lösung. Die Alternative ist, ich habe ja gesagt, es gibt zwei Wege. Es gibt noch den Weg, wenn ich meinetwegen eine Praxis übernehme und habe eine andere Praxis. Also meinetwegen eine größere Praxis will eine andere Praxis übernehmen. Ja, auch über dieses Konzept hatten wir gesprochen. Oder Investor will übernehmen, Krankenhaus will übernehmen, Kommune will übernehmen. Gibt es auch noch die Möglichkeit, dass der Praxisinhaber sagt, ich verzichte auf meine Zulassung, um mich anstellen zu lassen.
Ah, okay.
Und da findet so ein Auswahlverfahren nicht statt. Also da wird gesagt, ja, wenn der Arzt sich verpflichtet, für mindestens mal 3 Jahre beim Arbeitgeber künftig weiterzuarbeiten, dann kann ich mir dieses Auswahlverfahren sparen und ich kann direkt sozusagen reingehen zum Arbeitgeber.
Okay.
Und damit habe ich eine höhere Planbarkeit. Da hat das Bundessozialgericht irgendwann mal gesagt, das kann ich jetzt aber bitte nicht machen, wenn ich für 3 Wochen irgendwie dann beim Arbeitgeber arbeiten will. Sondern die haben gesagt, also 3 Jahre muss man dann schon mindestens mal auch wirklich die Intention haben, dort zu arbeiten. Und wenn ich das mache, dann kriege ich diesen einfacheren, sichereren Weg. Aber dann wird ja auch sozusagen garantiert, dass der aktuelle Praxisinhaber weiterarbeitet, die Versorgung aufrechterhält. Und das ist, wie gesagt, der zweite Weg, wie man hier das Verfahren dann auch schneller machen kann, weil ich nur einmal zum Zulassungsausschuss gehe. Ich beantrage einmal, ich höre auf und beantrage gleichzeitig die Anstellung oder der Arbeitgeber beantragt die Anstellung dieses Arztes. Und da gehe ich nur einmal zum Zulassungsausschuss. Dementsprechend ist das Verfahren, ich sag mal, in 2 bis 3 Monaten in der Regel abzuwickeln.
Wenn ich das aber zusammenfasse, also so gedanklich zusammenfasse, dann ist er irgendwie, ich darf mich auf jeden Fall rechtzeitig drum kümmern, ist ein wichtiger Aspekt. Was sind noch wichtige Aspekte?
Naja, also was aus meiner Erfahrung her gut ist, wenn man diese Prozesse so anfasst, dass man eigentlich sich so ein bisschen den Zeitabläufe überlegt. Also ich sag mal, die Inhalte der Verhandlungen, die Dauer, die das alles in Anspruch nimmt oder sonst irgendetwas, das in der Tat sollte man so machen, dass man sich von vornherein einfach mal eine Zeitvorgabe macht. Der Verkäufer weiß vielleicht, wann er in den Ruhestand gehen will oder der Partner sagt einem, dass es jetzt mal langsam Zeit wird, in den Ruhestand zu gehen. Ja, also auch das mag manchmal eine Rolle spielen. Und der Käufer weiß meinetwegen auch, wie lang seine Kündigungsfristen sind. Er weiß, wann komme ich überhaupt hier erst raus aus dem Krankenhaus oder aus der Praxis, wo ich gerade als Angestellter arbeite. Das heißt, man wird sich dieses Zeitfenster machen und rechnet dann zurück. Also man überlegt sozusagen, ja, wie lang dauert denn das Zulassungsverfahren? Welches gehe ich denn jetzt von diesen beiden Wegen? Wie lang brauche ich denn für die Verhandlungen? Und das kann ich ja dann mit dem potenziellen Verkäufer, Käufer, die können das untereinander abstimmen. Und dann hat man im Prinzip so ein bisschen eine Agenda, wie man vorgeht. Denn aus meiner Sicht ist nichts schlimmer, als dass man in diese Verhandlungen reingeht und ist so beliebig. Also wir reden mal irgendwann miteinander.
Ja, genau.
Das sorgt dann irgendwann für Frustration auf beiden Seiten, weil der Verkäufer denkt, ja, wir müssten aber doch jetzt mal fertig werden. Und der Käufer denkt, ja, wir müssten jetzt mal fertig werden. Aber weil man nie ein Zeitfenster festgelegt hat, kommt man gar nicht sozusagen an diese Stelle, wo man sagt, ja, jetzt müssen wir mal fertig werden mit der Prüfung. Jetzt müssen wir mal mit der Vertragsgestaltung anfangen. Ja. Jetzt müssen wir mit dem Steuerberater sprechen. Jetzt müssen wir vielleicht mit dem Vermieter sprechen. Jetzt müssen wir mal Anträge stellen. All diese Geschichten sollte man einfach mal durchtakten. Und ich glaube, dann kommt man auch unproblematisch dadurch. Es ist ja, wie gesagt, alles kein Hexenwerk.
Also im Grunde nur mit so einer guten Roadmap in die wirkliche Verhandlung zu starten. Ja, kann ich gut nachvollziehen.
Ja, es macht es halt transparenter.
Ja.
Wie übrigens mein Getränk.
Ich wollte gerade sagen, ne, das ist ein guter Stichwort. Prosit. Also, das ist schon, also ich finde das mit diesem mit dem Zeithorizont, ich habe das vorhin mal so durchgerechnet, da bist du ja locker bei so einer, also durchaus mal bei 1,5 Jahren irgendwie so eine Praxis. Also,
wir haben ja jetzt auch wieder darüber gesprochen.
Der Podcast Medizinrecht zum Feierabend wurde Ihnen präsentiert von Medizin im Recht, Rohpeter, Schwinn und Damm Rechtsanwälte. Ihre Fachanwaltskanzlei in Darmstadt und Kassel. Alle 14 Tage widmen wir uns im Podcast einem neuen Medizinrechtsthema. Sie haben eine konkrete Frage zum heutigen Thema? Wenden Sie sich am besten direkt persönlich an die Medizinrechtsexperten. Den direkten Draht finden Sie ganz bequem auf www.medizinrechtskanzlei.net. Ach ja, wenn Sie keine Folge verpassen wollen, dann sollten Sie diesen Kanal auf jeden Fall sofort abonnieren.